Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast vom Premium Medical Circle. Wie in unserem Printmagazin Premium Quarterly geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Neureuther, Founder und CEO von Premium Medical Circle und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Professor Dr. Johannes Veit, Facharzt für HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie sowie plastische Operationen und Gesichtschirurgie, hat sich in seiner Münchner Praxis auf Nasenchirurgie spezialisiert und bereits mehrere tausend Nasen-OPs durchgeführt. Warum Erfahrung in diesem Bereich besonders wichtig ist, welche Eingriffe am gefragtesten sind und wie viele davon medizinische Gründe haben, darüber spreche ich jetzt gleich mit ihm. Lieber Johannes, ich danke dir sehr, dass du dir heute Morgen Zeit genommen hast, zu mir zu kommen.
Sehr schön, hier zu sein, Steffi. Vielen Dank für die Einladung.
Du schreibst auf deiner Website, Nasenchirurgie bedeutet lebenslanges Lernen. Warum ist das in diesem Bereich vielleicht noch wichtiger als in anderen?
Das ist eine sehr gute Frage, vielen Dank. Es ist schlussendlich so, dass Nasenoperationen, da geht es um ein Organ mitten im Gesicht. Das ist sehr exponiert, sozusagen das sieht jeder aus jedem Blickwinkel. Auf Fotos, im Spiegel sieht man es täglich. Das heißt, es ist ein wesentlicher Teil der Identität auch der Menschen. Und daran rumzuoperieren, ist halt hochkritisch. Und ich dachte damals, als ich als Oberarzt aus der Klinik raus bin nach 10 Jahren, dachte ich, jetzt kann ich Nasen operieren. Hatte da 300 bis 400 operiert. Mein alter Chef meinte, Professor Hoffmann, nee, Johannes, 1000 ist so die Benchmark. Und ich dachte damals, der übertreibt. Und jetzt habe ich selber, bin ich bei 3.000 bis 4.000 und weiß, er hatte recht. Ja. Ich sage, jetzt bin ich langsam da, wo ich sein will. Und dennoch ist es so, dass ich jedes Mal dazu lerne. Ich lerne aus meinen eigenen Ergebnissen, ich lerne von den Patienten, ich lerne von Kollegen und man hört quasi nie auf zu lernen. Und ich höre es von den älteren Kollegen, die dann auch über 70 sind, die immer noch operieren, sagen, hey, ich lerne immer noch. Und dann weiß man, okay, es geht dann bis zum Ende. Man lernt quasi, bis es dann vorbei ist.
Aber liegt es vor allen Dingen daran, dass man einen Fehler macht beim Operieren oder dass die Patientin oder der Patient nicht begeistert ist vom Ergebnis oder sich es anders vorgestellt hat? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, es ist ein dynamischer Prozess. Also man operiert, man sieht das Ergebnis, man merkt die Reaktion des Patienten, man sieht selber natürlich sehr genau, was da passiert und will das halt immer weiter verbessern. Und schlussendlich gibt es Bereiche, die sind halt immer kritisch und an diesen Bereichen wird immer so ein bisschen rumgetüftelt und die kann man immer modifizieren, die Techniken. Also von Fehlern würde ich dann irgendwann nicht mehr sprechen, eher von Veränderungen, von Optimierungen. Genau.
Und du kannst es wahrscheinlich auch alles 3D genau zeigen, der Patientin, wie es aussehen wird und dem Patienten.
Genau, man simuliert. Also die Computersimulation ist ein wesentlicher Bestandteil der Beratung. Der dient aber nicht jetzt primär dazu, das Ergebnis genau zu zeigen, wie es wird, sondern es dient eher der Kommunikation. Mit der Simulation, sei es 2D, was Standard ist, oder 3D, was jetzt immer besser wird auch, das dient dazu, dass ich ein Gefühl dafür kriege, soll mehr weg, soll weniger weg, soll die Spitze höher, soll es kleiner werden, süßer, feiner, klassischer. Es dient der Kommunikation. Und man kann auch mit diesem Tool Patienten rausfiltern, die, sag ich mal, nicht so zufriedenzustellen sind, weil du machst 20 Variationen, die alle super aussehen und keine gefällt. Dann weißt du, es wird einfach nicht funktionieren.
Das kann ich mir gut vorstellen. Was ist aus deiner Sicht der häufigste Fehler oder das, was am häufigsten optimiert werden muss?
Fehler der Nase sozusagen, mit dem die Patienten kommen?
Ja, genau.
Sag mal so, das sind überwiegend, ist es die zu große und markante Nase. Das kann verschiedene Variationen haben, dass die Nase einfach zu präsent im Gesicht ist, zu weit rausragt, die Nasenspitze zu groß ist, sehr schief ist, optisch einfach sehr auffällig. Ich würde sagen, die optisch sehr auffällige Nase im negativen Sinne stört die Menschen. Und die wollen das verändern, dass die Nase nicht mehr das Prägende im Gesicht ist, sondern sich mehr einfügt ins Gesamtbild.
Aber es sind wahrscheinlich mehr Frauen als Männer, die zu dir kommen.
Sind tatsächlich mehr Frauen und die Frauen sind auch jünger. Also Frauen kommen ab 16, 17, 18 schon in die Praxis.
Oh, schon so.
Männer sind im Schnitt 10 Jahre älter. Das wird mal ausgewertet auch. Und es ist etwa, sag mal, 80-20 zugunsten der Frauen oder 70-30. Männer holen ein bisschen auf, habe ich das Gefühl jetzt. Werden etwas bewusster, aber sind meistens ein bisschen älter. Also mal 30, 35 Jahre alt, wenn sie kommen, ja.
Was sind die größten Risiken einer Nasen-OP?
Das größte Risiko, sagen wir, die medizinischen Risiken sind relativ überschaubar. Starke Blutungen, Schmerzen, irgendwelche Dinge sind recht überschaubar. Hauptrisiko ist sicherlich, dass es einem dann nicht gefällt, dass man sich mit der neuen Nase quasi nicht wohlfühlt und irgendwie einen Teil seiner Identität beraubt fühlt. Sozusagen, dass die Nase künstlich aussieht, Stichwort Michael Jackson-mäßig oder so. Einfach künstliches Ergebnis, was einem nicht mehr oder Charakter verloren geht und man nicht mehr erkannt wird. Oder die Leute sagen, hey, du hast doch was machen lassen und das ist dann mitten im Gesicht. Das ist sicher die größte Angst und auch das größte Risiko. Das zweite ist sicherlich die Atmung, dass unter Umständen die Atmung schlechter wird und das auch ein ernsthaftes Lebensqualitätsproblem dann darstellt.
Begradigung der Nasenscheidewand, Anhebung der Nasenspitze, Höcker entfernen, Verkleinern der Nasenlöcher etc. Welche Eingriffe sind die kompliziertesten?
Also die Nasenkorrektur umfasst wahrscheinlich das alles, was du, Steffi, gerade genannt hast. Diese Teile sind alles Operationsschritte. Und schlussendlich die Gesamtsumme muss halt stimmen. Es muss halt alles passen. Es darf nicht ein Teil nicht in Ordnung sein. Jeder Schritt muss passen. Das ist sozusagen das Schwierige daran. Es sind vielleicht 100 Einzelschritte und jeder muss passen. Schlussendlich, das Schwierigste ist wahrscheinlich die Nasenspitze. Also wenn die Nasenspitze verkleinert werden soll, feiner werden soll und stabil sein soll langfristig, das ist sicherlich das Herausforderndste auch für erfahrene Chirurgen. Gerade wenn es sehr große Spitzen zum Beispiel sind, dass man die kleiner macht und sie trotzdem stabil ist, trotzdem natürlich aussieht. Und das Zweite, was du meintest, die Verkleinerung der Nasenlöcher, das ist auch sehr herausfordernd, weil die Symmetrie, die man da erzeugen muss, ist sehr wichtig und auch, dass sie ungefähr gleich aussehen, die Nasenlöcher.
Das stelle ich mir.
Und die Narben, die man außen dann noch hat, müssen sehr unauffällig sein. Das ist sehr herausfordernd, können auch gar nicht viele gut.
Und wie lange dauert so eine OP, also wenn du so eine größere OP machst?
Ich kann jetzt nur von mir sprechen, also ich brauche etwa für eine Standardnase, wenn ich jetzt mal so sagen will, mit ein bisschen Höcker, ein bisschen Spitze, brauche ich 90 Minuten. Es kann auch mal 2 Stunden sein, wenn es komplizierter wird, kann auch mal etwas schneller gehen. Aber es ist jetzt meine Zahlen. Ich kenne auch Kollegen, die brauchen vielleicht 2 oder 3 Stunden für eine Primärnase, was auch völlig in Ordnung ist. Es geht nicht um Geschwindigkeit, es geht ums Ergebnis. Und ich brauche so lange, wie es dauert. Ich bin halt mittlerweile relativ schnell, aber das Ergebnis ist entscheidend.
Gibt es was aus deiner Sicht, was dein größtes Learning war auf deiner ganzen, den ganzen letzten Jahren? Also etwas, was dich sehr herausgefordert hat während einer OP oder wenn du eine Patientin oder einen Patient hast?
Das eine ist sozusagen das technisch Herausfordernde. Das habe ich auch bis zuletzt wieder gehabt. Ich habe jetzt neulich mal 3,5 Stunden an der Nachkorrektur an einer Stelle gestanden. Oh. Auf einer Nasenspitze, wo ein Problem war, was ich unbedingt lösen musste, weil der Patient hatte schon 3 OPs hinter sich und es musste gelöst werden. Und ich habe meine Sprechstunde dann abgesagt und habe weiter operiert, weil es musste einfach ein Bereich musste schön werden und es ist tatsächlich gelungen. Aber ich bin fast die Wände hochgegangen irgendwann. Aber da muss man wirklich so innerlich seinen Ruhepol finden und wirklich runterfahren und sagen, was ist jetzt wichtig, das Ergebnis, und dann machst du einfach weiter. Das ist sowas Meditatives. Und das andere ist natürlich, die Patienten können auch herausfordernd sein. Also Nasenpatienten, wenn man das jetzt so plakativ sagen darf, gelten als die anspruchsvollsten und auch schwierigsten in der plastischen Chirurgie, wo die eh schon anspruchsvoll sind. Warum? Weil halt die Nase mitten im Gesicht ist, jeder sieht's, jeder Winkel ist entscheidend. Das muss von links gut aussehen, von rechts gut aussehen, von unten. Das muss immer gut aussehen und passen ins Gesicht. Und da sind die Menschen sehr anspruchsvoll. Und dann ist es auch so, dass ein Teil der Patienten sich wirklich obsessiv, muss man sagen, mit der Nase beschäftigt. Das heißt, wirklich nonstop mit der Nase zugange ist. Und das geht so Richtung eines Body Dysmorphic Syndromes, Körperwahrnehmungsstörung, wo sozusagen Patienten auch eine verzerrte Selbstwahrnehmung haben. Und die kann man faktisch auch nicht zufriedenstellen chirurgisch. Das ist ganz bekannt in der Nasenszene bei den Chirurgen. Und das ist so der größte Angstgegner, sage ich mal, der Nasenoperateure, ist die Body Dysmorphic Disorder, wo ein Patient kommt und immer wieder zum anderen Chirurg geht, zum anderen Chirurg.
Das denke ich mir, ist eine große Herausforderung, weil wenn die Patientin dann nach 3 OPs woanders zu dir kommt, dann muss man wahrscheinlich auch einen guten Weg finden zu sagen, ich kann auch nur minimal verändern oder gar nichts.
Wenn es extrem ins Detail geht, viele OPs schon waren, muss man sehr hellhörig werden als Chirurg, weil man dann teilweise auch wirklich dann ins offene Messer läuft und dann den Patienten sozusagen auch nicht mehr wirklich zufriedenstellen kann.
Auch das kann ich mir vorstellen, das ist eine große Herausforderung. Jetzt ist so eine OP ja auch, wie du sagst, du siehst es ist mitten im Gesicht, jetzt habe ich einen Job und entschließe mich, diese OP zu machen. Wie lange falle ich denn aus und wie sehr sind denn die Schmerzen? Weil ich finde, die Nase da immer was, schon Schnupfen ist manchmal unangenehm. Ja. Wie muss man sich das vorstellen?
Ausfallzeit, sage ich, ist ungefähr 2 Wochen, bis man wieder gesellschaftsfähig ist, ohne dass jemand wirklich sieht, dass sie operiert wurden. Circa 2 Wochen. Es kann auch mal schneller gehen, kann auch mal 10 Tage sein oder eine gute Woche nur. Kann aber auch mal 3 bis 4 Wochen sein, wenn blaue Flecken zum Beispiel länger bleiben. Das ist tatsächlich direkt proportional zum Lebensalter. Also 18- bis 20, 22-jährige Patienten haben sehr schnelle Heilung. Ab 40 geht es deutlich langsamer, ab 60 noch langsamer. Die blauen Flecken bleiben deutlich länger, das ist mein Erfahrungswert. Und schlussendlich, bis die Nase wirklich ganz fertig ist, sind es aber schon wirklich, ist es bis zu 1 Jahr, auch mal 2 Jahre, bis das ganze schlussendliche Ergebnis ist. Die andere Frage war noch die Schmerzen zum Beispiel. ist sehr individuell. Ein Teil der Patienten nimmt gar keine Schmerzmittel nach der OP, es ist vielleicht ein kleiner Teil. Viele nehmen für 2 bis 3 Tage leichtere Schmerzmittel, Ibuprofen etc. Und ein Teil der Patienten berichtet, dass es doch sehr schmerzhaft war und dass sie wirklich starke Schmerzen hatten. Das ist ein geringerer Teil.
Aber hat man auch das, wenn man jetzt eine OP an der Nase hat, eine, sagen wir mal, umfangreiche OP, ist da eine Gefahr, dass ich meinen Geruchssinn verliere, jetzt blöd gefragt? Weil man weiß ja selber, ich hatte bei Corona zum Beispiel völlig meinen Geruchssinn verloren und das war ein sehr eigenartiges Leben.
Also das Gemeine ist in der Medizin, es gibt nichts, was es nicht gibt. Deswegen ist es immer, man hat nie so eine 100% Garantie. Das heißt, sobald du operierst die Nase, kann die Atmung schlechter werden, kann im schlimmsten Fall auch der Geruchssinn verloren gehen. Dennoch ist es so, bei einer Rhinoplastik ist man relativ weit weg vom Geruchsnerv, etwa 3 bis 4 Zentimeter Abstand. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Geruchssinn Schaden nimmt, ist sehr gering. Ich würde sagen, ungefähr im Promillebereich, aber er ist nicht null. Das ist das eine. Und klar, wenn der Geruchssinn verloren geht, das ist eine hohe Einschränkung der Lebensqualität. Das war bei Corona hatten das viele. Kann man auch beim Grippevirus kriegen, Geruchsverlust. Oder auch durch eine Nasennebenhöhlenoperation. Da ist es häufiger, dass durch Vernarbung oder Verletzung des Riechepithels in der Schädelbasis wirklich der Geruchssinn Schaden nimmt. Und das ist für den Patienten schrecklich, für den Betroffenen. Weil das Essen schmeckt nicht mehr. Man tut Schmecken und Riechen eigentlich als einen Sinn wahrnehmen. Schmecken ist ja nur salzig, bitter, süß und sauer. Und noch Protein, Umami, das ist der 5. Geschmackssinn. Das schmeckt aber total langweilig, ja? Wie Pappe eigentlich. Und das Aroma kommt durch den Geruchssinn. Das heißt, im Hirn fusioniert Schmecken mit Riechen. Und wenn man sagt, ich kann nichts mehr schmecken, merkt man, ich kann nichts mehr riechen. Das ist sozusagen eigentlich ein Synonym zu sehen aus betroffenen Sicht. Der kommt dann häufig auch wieder nach den Infekten, Corona und Grippe kommt der häufig wieder, bleibt manchmal aber auch lebenslang weg. Und das ist eine massive Einschränkung.
Absolut.
Also geringes Risiko, aber nicht null.
Ja, ja, gut. Ja. Also, aber wie du sagst, es ist ein sehr, sehr kleines Risiko, das man hat.
Genau.
Es ist ja so, viele dieser ästhetischen Eingriffe unterliegen einem Trend. Wie würdest du sagen, sind die Nasen auch so, dass es jetzt einen großen Nasentrend gibt, eine kleine, eine große, also große Nase wohl weniger, aber wo geht der Trend dahin?
Die Nasenspitze ist in manchen Trends jetzt sehr überrotiert, also sehr weit oben, so Richtung Stichwort Istanbul-Nase oder ich weiß nicht, was hattest du geschrieben, diese Grinch-Nase.
Die Grinch-Nase habe ich
gesehen. Dass die Nase wirklich sehr weit nach oben geht und dann sehr künstlich schon aussieht, fast schon Cartoon-Manga-mäßig.
Ja, ein bisschen.
Das ist schon ein Trend, dass die Leute sowas haben wollen. Das Problem ist natürlich, eine OP ist was Dauerhaftes und wenn man dann so eine Grinch-Nase hat und mit 20 Jahren mag das ganz witzig mal aussehen vielleicht, aber irgendwann wird es einem wahrscheinlich nicht gefallen. Und dann die Grinch-Nase wieder zur normalen Nase zu machen, ist relativ schwierig. Da wird man wahrscheinlich Rippenknorpel brauchen, muss die Nase vergrößern, verlängern. Das ist technisch extrem anspruchsvoll und auch sehr teuer dann faktisch und auch gefährlicher als eine normale Nasen-OP. Also würde ich jetzt eher nicht dazu raten. Ich denke, der Trend ist schon so, die meisten Leute wollen in unseren Breiten, sage ich mal, eine kleinere Nase, eine feinere Nase, eine unauffälligere Nase und die Damen halt eine femininere Nase, also mit weicherem Profil, kleiner, süßer, ein bisschen stupsiger. Und dann ist es halt die Kunst, sage ich mal, irgendwo so einen Mittelweg zu finden, dass man einfach schlussendlich eine natürliche Nase macht, die trotzdem süß aussieht. So genau diesen Punkt zu erwischen, das ist, denke ich, die Herausforderung.
Und du hast dich ja nun entschlossen, dich darauf zu spezialisieren. Und was war für dich, du hast ja so viele Dinge gemacht, aber das ist jetzt das, wo du dich darauf spezialisiert hast. Warum gerade die Nase?
Ja, sehr gute Frage. Weiß man manchmal selber nicht mehr genau im Rückblick, wie es dazu kam. Aber schlussendlich, das hat sich entwickelt. Ich war halt in der HNO dann gelandet, nachdem ich erst Allgemeinchirurgie gemacht habe. Dann komplizierte OPs gemacht, Halsoperationen, rekonstruktive Operationen, auch mit Mikroskop viele Operationen. Und dann habe ich immer wieder auch die Nasen gemacht. Und dann merkt man einfach mit der Zeit, ein Teil der Kollegen will es gar nicht machen, die sind dann schon mal raus. Und ich habe das dann irgendwie immer gemacht. Und dann geht's ganz gut, dann hast du Erfolgserlebnisse und dann macht es einem Spaß. Und dann habe ich einfach gemerkt, diese Mischung aus handwerklich anspruchsvoller OP und auch künstlerischer Kreativität, die hat mich immer gereizt. Und auch die Herausforderung, eben auch den schwierigen Patient dann auch irgendwie glücklich zu kriegen, das fand ich immer eine tolle Challenge. Und dann habe ich mich da irgendwie, kommt man immer mehr rein, irgendwann plötzlich bist du der Nasenmann und dann kriegst du halt immer mehr und dann ist es kaum noch zu verhindern. Das ist ein self-fulfilling prophecy irgendwann. Und so bin ich dann da gelandet. Und dann, die Ästhetik hat mir auch immer Spaß gemacht und dann kannst du es halt irgendwann ganz gut und dann bist du da drin. Und dann verdient man natürlich auch ganz gut damit. Ist auch nicht verkehrt, ja, macht man dann auch gerne. Aber es ist so eine Mischung aus den Faktoren, ja.
Was ist für dich die perfekte Nase? Gibt es die?
Ja, schwer zu sagen. Also es gibt ja diese Golden Ratio, wo man schlussendlich die Proportionen in Relation setzt. Ich denke schon, dass die perfekte Nase für jeden ein bisschen anders ist. Warum? Weil die Gesichtsproportionen immer anders sind. Und es muss sozusagen mit dem Profil, mit Kinn und Stirn harmonieren. Es muss schöne Proportionen ergeben. Und das, deswegen sehen meine Nasen auch nicht alle gleich aus, sondern ich passe immer die Nase dem Patienten schlussendlich an und schaue, dass die Proportionen mit dem Rest des Gesichts zusammenspielen. Und ich mache das dann nicht mit künstlicher Intelligenz, sondern ich mache es mit menschlicher Intelligenz. Ich habe es nämlich auch, MI mache ich das. Und ich tue sozusagen einfach durch meinen Blick, der jetzt sozusagen über 15, 20 Jahre geschult ist, kann ich schlussendlich sehen, wie es passt. Und da liege ich meistens relativ gut. Ja.
Einer deiner Schwerpunkte liegt auf der Nachkorrektur bereits erfolgter Rhinoplastiken. Welche Operationen gehen denn häufig schief?
Wie ich schon sagte, ist schlussendlich die Nase halt mitten im Gesicht und der Patient ist dann häufig sehr kritisch. Und Nasen-OPs werden halt von den meisten HNO-Ärzten auch angeboten und auch von vielen plastischen Chirurgen. Nach meiner Erfahrung ist es halt so, dass man etwa 1000 OPs machen muss, und zwar sorgfältig mit auch Lernkurve, dass man das wirklich gut anbieten kann. Und sag mal, es wird schon von relativ vielen Leuten angeboten und es gibt halt typische Probleme, die auftreten. Also gerade die Nasenspitze, da ist es so, der Chirurg will die Nasenspitze verkleinern. Um sie zu verkleinern, wird das Stützgerüst, also der Knorpel, zum Teil weggeschnitten. Das ist erstmal so die Idee. Dann sieht sie erstmal kleiner aus, die Nasenspitze. Was passiert dann aber? Wir haben gesagt, Nasen brauchen auch längere Zeit, um dann richtig abzuheilen und das Endergebnis zu zeigen. Über die Zeit kollabiert die Spitze. Es ist wie eine Kuppel, wie ein Gewölbe. Wenn man das schwächt, kollabiert es und dann bricht es zusammen. Und das heißt, die Nasenspitze kollabiert, sieht unschön aus. Pinched Nose nennen die Amis es, zusammengedrückte Nase. Und die Atmung leidet. Und dann ziehen sich die Nasenflügel nach oben und genau dann kriegt man eben diese Michael-Jackson-Nase, wenn zu viel Knorpel weggeschnitten wird. Ich denke, das ist der Hauptfehler bei Nasenoperationen. Und diese Nachkorrekturen dieser kaputten Nasenspitzen ist auch das Schwierigste und Anspruchsvollste, was ich mache. Und da brauche ich manchmal eben auch Knorpel von der Ohrmuschel oder Rippe, um genug wieder Stützgewebe zu haben. Man denkt jetzt, die Nase wird wieder größer durch die Nach-OP. Nein, es wird manchmal sogar noch kleiner, definierter und eine kontrolliertere Form entsteht, aber eine stabile Form. Und die muss ja lebenslang halten. Die Patienten sind ja oft 20, 30 Jahre alt. Das heißt, ich sage mal so 40, 50 Jahre muss das locker halten. Und das geht halt nicht, wenn man das wegschneidet und es einfällt. Das ist sicherlich der Hauptfehler.
Ich finde das sehr beeindruckend. Und sag mal, die Krankenkasse, übernimmt die so eine OP oder nur in ganz speziellen Fällen?
Genau, großes Thema auch immer, die Krankenkassenbezahlung und so weiter. Schlussendlich, die rein medizinischen Sachen werden schon weitgehend von der Kasse bezahlt. Das trifft insbesondere Atembeschwerden an. Also die Kasse zahlt quasi nur Atembeschwerden oder Unfallfolgen. Dann ist vielleicht die Unfallversicherung oder auch die Krankenkasse, wenn man schlussendlich einen Unfall hat. Das sind so die Gründe, wenn das mal bezahlt wird. Dennoch ist es so, dass natürlich im hochspezialisierten privatärztlichen Bereich die normalen Krankenkassen da diese Summen nicht bezahlen, die da auf dem Tisch gefordert sind. Aber ein Teil wird eben schon bezahlt. Ja.
Und was kostet oder wo fängt so eine Nasen-OP an?
Genau, die berühmte Frage, was kostet eigentlich die Nase? Ja. Das ist, sag ich mal, extrem chirurgenabhängig. Also die günstigste Nase kriegen Sie quasi auf Kasse. Dann werden Sie irgendwo in München, gut, München ist die teuerste Stadt für Nasen-OPs in Deutschland. Ah, Deutschland ist aber eher günstig im Vergleich zu international. Also USA, ich fange mal so rum an. USA ist ungefähr 50.000 für eine Revision. Bei den besten Chirurgen, wenn die verfuscht ist, die Nase, 50.000 für die Nachkorrektur. Was man so aus Botched kennt, aus den Fernsehsendungen von diesem Paul Nassif und so. Ja. Aber das sind so die Top-Preise. Dann eine normale Nase kostet irgendwie in New York wahrscheinlich $25.000, würde ich schätzen. Und in Deutschland ist man ungefähr bei der Hälfte in München. Ja, und kriegst du irgendwo vielleicht in anderen Städten vielleicht auch für 5.000, 6.000 die Nase, aber in Deutschland, in München ist es ein bisschen teurer. Ja.
Und du hast deine Praxis jetzt wie lange?
Bald 5 Jahre.
Und die ist ja Gott sei Dank auch in München. Meine letzte Frage an dich, Johannes, gibt es eine Feitnase? Oder anders gefragt, wofür bist du bekannt, beziehungsweise wofür stehst du?
Das ist natürlich eine schöne Abschlussfrage, Steffi. ich sag mal, die Mangnase war ja ganz bekannt, aber wie gesagt, bei der Feitnase ist es so, die gibt es wahrscheinlich gar nicht, weil ich sozusagen immer das Beste aus der Nase rausholen will. Ich will quasi die individuell perfekte Nase machen auf Grundlage der vorhandenen Nase. Ich will sie nicht komplett anders machen. Ich will nicht, dass sie immer gleich aussieht. Ich will, dass sie zum Profil, zum Gesicht passt, zum Alter passt, zum Patient passt und dann das Beste aus der existierenden Nase ist. Und das Witzige ist, dass ein Gutteil meiner Patienten, ich sehe die ja nach einem Jahr wieder zur Kontrolle fast alle, dass die meisten sagen, es hat keiner gemerkt. Und das finde ich das Faszinierende. Wenn man dann vorher nachher die Bilder anschaut und sage, wow, sieht ja ganz anders aus, aber irgendwie total stimmig. Und dann sagen manchmal die Angehörigen des Umfelds, hey, hast du andere Haare, warst du im Urlaub, du siehst entspannt aus. Dann sage ich, hey, nee, ich habe die Nase gemacht. Und das fällt dann nicht rauf, Warum? Weil sozusagen das ein stimmiges Gesamtkonzept ist und die Nase ins Gesicht passt eben und harmonisch aussieht und nicht künstlich. Und das ist sozusagen mein Markenzeichen.
Und das ist ja auch die größte Kunst, muss man sagen.
Möglicherweise.
Vielen Dank, lieber Johannes, für deine Zeit. Sehr, sehr spannend. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Steffi, vielen Dank. War schön, hier zu sein. Und bis bald.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.